Predigt. Wir werden heute über ein Thema sprechen, das niemals von größerer Bedeutung war als in unseren Zeiten, wo wir uns auf die letzte große Täuschung Satans zubewegen. Eine Täuschung, die gleichzeitig den Höhepunkt seiner Herrschaft markiert, aber auch das Ende, auf das wir sehnlichst warten. Beginnen möchte ich mit einem Gedicht von John Donne, dessen Titel auch gleichzeitig der Titel meiner Splitpredigt ist. Der Verfasser hatte ein bewegtes Leben geführt, was sich auch in seinen Werken zeigt. Er lebte von 1572 bis 1631, war ein englischer Schriftsteller und sogenannter metaphysischer Dichter. Nachdem er in einer katholischen Familie aufwuchs, begann er sich mit 30 Jahren dann auch einen Namen als Dichter zu machen. Seine frühen Werke zeigten eine zynische Weltanschauung und er galt als streitbarer Kritiker der Verbindung von Staat und Kirche. Wobei sein satirisches Werk Pseudomartyr, also Pseudomärtyrer, ein offener Angriff auf die Jesuiten war, der dann unter anderem von Kardinal Robert Bellarmin heftig kritisiert wurde. Nach einigen Jahren finanzieller Schwierigkeiten, weltliche Probleme, in denen er sogar zweimal Mitglied des englischen Parlaments war, ließ er sich 1615 zum anglikanischen Priester weihen. Und danach schrieb Donne eine Reihe religiöser Werke und Predigten und galt als gewandter Prediger, der schließlich als Dekan von St. Paul's in London im Jahr 1931 starb. Trotz dieses sicherlich interessanten Lebensweges und Werdeganges, katholische Erziehung, Kritiker der Einheit von Staat und Kirche, anglikanischer Priester, haben es lediglich zwei seiner Ausdrücke in die Populärkultur geschafft, unter anderem aber in Werke von Ernest Hemingway und Johannes Mario Simmel. Praktischerweise befinden sich beide Ausdrücke in eben jenem kurzen Gedicht, dessen Thematik heute das zentrale Element und der Titel meiner Splitpredigt ist. Niemand ist eine Insel. Niemand ist eine Insel, in sich ganz. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes. Wenn eine Scholle ins Meer gespürt wird, wird Europa weniger. Genauso als wenn es eine Landzunge wäre oder ein Landgut deines Freundes oder dein eigenes. Jedes Menschentod ist mein Verlust, denn ich bin Teil der Menschheit. Und darum verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt, sie schlägt dir selbst. Ich denke, es wird deutlich, inwiefern man die Aussage dieser kurzen Verse auf uns als Gemeinde anwenden kann. Mir geht es heute darum zu zeigen, dass wir alle ein wichtiger Teil der zukünftigen Braut Christi sein sollen, denn dazu hat Gott uns alle ausersehen. Lesen wir also in Epheser 5, 26, 27, was Gott über das Erscheinungsbild der Kirche gesagt hat, die als Braut mit dem Bräutigam Jesus Christus bei seiner Wiederkunft vermählt werden wird. Epheser 5, 26, wo wir lesen, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Wir sehen also, dass die Kirche makellos sein soll und wird, woraus wir folgern können, dass jeder einzelne Glied der Kirche dann, wenn es selbst natürlich seinen Teil mit Eifer und Hingabe getan hat, von Gott in diesen makellosen Zustand versetzt wurde. Und bedenken wir, dass jeder seine Aufgabe hat. Manche Aufgaben sind sicherlich wichtiger als andere, keine Frage. Ebenso wie die Glieder des menschlichen Körpers auch unterschiedliche Aufgaben haben. Ein Mensch kann mit dem Verlust einer Hand oder sogar der Beine noch immer leben, keine Frage. Ich selbst habe nur ein funktionierendes Auge. Geht auch. Mit der Brille kann ich ganz passabel sehen. Es gibt Menschen, die haben eine Niere gespendet. Die können trotzdem noch unter Zugabe von Immunsuppressiva durchaus leben. Aber eines sind wir dann ganz sicher nicht mehr. Makellos. Und deshalb können wir mit Sicherheit sagen, dass da bei der Wiederkunft Christi die Kirche alle ihre Glieder, oder man könnte sagen Körperteile, Organe, Zellen, noch haben wird und dass diese alle funktionieren werden. Denn Gott hat es so bestimmt und er wird zusehen, dass dieser Zustand der Perfektion auch erreicht wird. Lesen wir also gemeinsam im 12. Kapitel des Römerbriefes, hatten wir eben schon mal, über die Verteilung der unterschiedlichen Aufgaben, die von der Kirche gefordert werden. Wir lesen heute Römer 12 und die Verse 1 bis 21. Römer 12, Vers 1, wo wir lesen, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Nun, hier haben wir als erstes eine Anweisung von Paulus an jeden Einzelnen. Etwas, das wir sehr persönlich nehmen sollten. Wir stellen unser Leben in den Dienst der Kirche. Wir opfern vieles, weil Gott ein lebendiges Opfer von uns erwartet. Weiter in Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus macht hier deutlich, dass wir aus dieser Welt herauskommen und unsere Gesinnung erneuern müssen nach dem Wasserbaden der Taufe und das Ganze, um Gott wohlgefällig zu sein. Wir alle waren diesem Einfluss dieser Welt ausgesetzt, die ja Satans Welt ist, wie wir wissen. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns können wir diese Welt hinter uns lassen und ein neuer Mensch werden. Paulus sagt, er stirbt jeden Tag. Dieser neue Mensch muss jeden Tag wieder in uns hervorkommen. Weiter in Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als dies gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte. Ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Wir erfahren, dass Gott den Glauben in unterschiedlichem Maß gibt. Abhängig davon, was wir im Einzelnen überwinden und in unserem Leben zurechtbringen müssen. Und Gott kennt uns besser als wir selbst. Daher weiß er auch ganz genau, welche Prüfung jeder Einzelne von uns durchlaufen muss und welche Verantwortung ihm obliegt. Weiter in Vers 4. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, wir sehen also die perfekte Allegorie zu unserem eigenen Körper und gleichzeitig macht Gott deutlich, dass es in der Kirche eine eindeutige Hierarchie gibt. Weiter in Vers 5. So sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Das ist entscheidend, meiner Meinung nach. Trotz der Hierarchie sind wir doch alle aufeinander angewiesen. Fragen wir uns manchmal, wie es wäre, von perfekter Gesundheit zu sein? Mit zwei funktionierenden Augen, frei von unseren Schmerzen, im Knie, in den Beinen, von Krankheiten oder von psychischen Problemen, die wir haben mögen. Also ich frage mich das des Öfteren und ich bin sicher, dass es jedem von Ihnen genauso geht. Wir vermissen den Zustand der Makellosigkeit, obwohl wir uns gar nicht richtig an ihn erinnern können. Wir haben letztendlich nur eine grobe Vorstellung davon. Und wenn unsere Schwierigkeiten, sei es physisch oder psychisch, uns auch traurig machen mögen, was verständlich ist und Gott versteht das, aber wir dürfen niemals vergessen, dass dieses eines Tages ein Ende haben wird und dass Gott ganz genau über unseren Zustand Bescheid weiß. Er beobachtet uns, und er sieht, ob wir über den Tellerrand der auftretenden Verzweiflung hinwegschauen, und zwar auf die Hoffnung, die er uns gegeben hat. Lesen wir weiter in den Versen 6 bis 8. Vers 6. Und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemandem prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemandem Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemandem Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Paulus führt hier einige wichtige Aufgaben an, aber gleichzeitig betont er, dass es sich um Gaben aus Gnade heraus handelt. Diese Aufgaben, sei es die prophetische Rede, die Ermahnung, das Vorstehen der Gemeinde, das sind natürlich Rollen, die der Predigerschaft obliegen. Nichts davon dürfen wir uns selbst anmaßen, sondern wir müssen aufmerksam und in Geduld darauf schauen, was Gott von uns ganz persönlich erwartet. Und wenn das unklar ist, und das kommt vor, das ist normal, wenn das unklar ist und wir es aber nicht genau erkennen können, dann liegt das vielleicht daran, dass wir auf was ganz anderes schauen, als auf uns selbst. Wir haben es im Leitartikel von Herrn Sperzel gelesen, wir haben es gehört, ich zitiere es noch einmal. Manche haben das Gefühl, dass sie kein wesentlicher Teil dieses Werkes sind, weil sie nicht in der Kirche Gottes in irgendeiner Weise zu einem bestimmten Dienst eingesetzt sind. Ohne erkennbaren Grund lassen sie sich von Gefühlen der Ermutigung und der Niedergeschlagenheit anstecken. Und wenn wir den Artikel weiterlesen, dann sehen wir auch die große Gefahr, die sich daran verbirgt. Warum eigentlich, fragt Herr Sperzel. Könnte es sein, dass der Widersacher, Satan der Teufel, weiß, dass Ermutigung und Verzagtheit der einfachste Weg sind, uns davon abzuhalten, unseren Teil zu tun? Satan versucht verzweifelt, jeden von uns dazu zu bringen, die Gabe von Gottes Heiligen Geist, den wir empfangen haben, zu eliminieren, indem wir ihn vernachlässigen. Nun, das sind deutliche Worte. Wenn wir also uns scheinbar nutzlos fühlen, dann halten wir inne. Überprüfen wir erstmal unsere Erwartung, ob diese angemessen ist, der Situation angemessen ist, dem Moment angemessen ist, oder ob sie womöglich aus Selbstsucht oder Selbstmitleid entspringt. Beides Quellen. Und dann, wir haben eben viel gehört über interessante Formulierungen, deutliche Formulierungen gegenüber Gott, dann bringen wir das vor Gott. Beten wir zu ihm, dass er uns den Blick klärt und den Weg weist. Er wird uns zeigen, wie wir handeln müssen. Und wir wissen, dass richtiges Handeln untrennbar mit Weisheit zusammenhängt. Und wenn das unser Problem ist, dann finden wir das Rezept, um dagegen anzugehen, in Jakobus 1 in den Versen 5 bis 8. Denn hier steht, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. So wird sie ihm gegeben werden. Vers 6, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er was von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Zweifeln wir also nicht. Beten wir im Glauben. Und wenn wir im Glauben beten, dass Gott uns zeigt, wie wir als genau das Glied der Kirche Christi handeln müssen, dass wir der Zeit sind, denn wir können ja wachsen, dann wird uns Gott auch Klarheit über unsere aktuelle Aufgabe verschaffen. Und wenn wir das erkannt haben, dann gilt Folgendes. Schlagen Sie auf Kolosser 3, die Verse 22 bis 24. Kolosser 3, nach Philipper und die Verse 22 bis 24, wo steht, ihr Sklaven seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Wir sehen hier den Charakter des Dienstes erneut betont. Ein jedes Körperteil, jedes Organ, jedes Glied der Kirche dient allen anderen. Die Hand führt die Speise zum Mund und durch das Herz wird die Hand mit Blut versorgt. Es besteht eine wechselseitige und natürlich weitaus komplexere, als ich das beschreiben kann, eine wechselseitige Abhängigkeit, auch wenn das Herz für das Überleben des Körpers natürlich wichtiger ist. Aber die Braut soll makellos sein. Das bedeutet, alles ist wichtig. Aber später mehr zu dieser Abhängigkeit und wie sie sich immer wieder in Gottes Plan und Wirken wiederfindet. In Kolosser 3, 23 haben wir gerade gelesen, dass absolut alles, was wir tun, von ganzem Herzen mit ganzer Kraft getan werden soll. Denn welche Aufgabe es auch immer sein mag, wir tun sie in erster Linie für Gott und nicht für den Menschen. Denn wenn wir es in erster Linie für den Menschen tun, dann tun wir es zu unserer eigenen Lehre, zu unserer eigenen Ehre, zu unserem eigenen Lohn. Und wenn Sie Matthäus 6 aufschlagen, finden Sie in den Versen 5 bis 6 ein deutliches und negatives Beispiel dazu, was wir alle kennen. Matthäus 6, angefangen in Vers 5. Hier geht es ums Beten, aber das Beispiel lässt sich anwenden. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in ihren Synagogen und in Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Sie wollten gesehen werden, sie wurden gesehen. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der an das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Zurück zu Römer 12. Ich hätte sagen sollen, dass Sie den Finger an der Stelle behalten sollen, aber nein, Sie finden es wieder. Römer 12. Neben den Aufgaben für die Predigerschaft, die wir in den Versen 6 bis 8 gelesen haben, die Gott also seinen Predigern zugewiesen hat, lasen wir in Vers 8 auch von zwei Charaktereigenschaften, die natürlich für jeden Christen gelten sollen. Lesen wir es noch einmal. Vers 8, Römer 12, Vers 8. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Gottes Weg ist ein Weg des Gebens. Aber nicht nur das. Es geht auch um das Geben mit der richtigen Gesinnung. Eine Gesinnung, die wir natürlich erst erlernen müssen. In dem Fall gilt, fake it till you make it. Aber wir müssen sie erlernen. Und das ist der Weg, den wir auf unserem Glaubensweg vollenden müssen letztendlich. Wenn Luther hier von einem lauteren Sinn schreibt, dann steht im griechischen Urtext das Wort haplotes. Laut Strong's Exhaustive Concordance of the Bible findet das Wort 8-mal im Neuen Testament Verwendung und wird von der Elberfelder Bibel 5-mal mit Einfalt und 3-mal mit Freigiebigkeit übersetzt. Im Zusammenhang mit den folgenden Versen lese ich Vers 8 einmal aus der Übersetzung der Zürcher Bibel 2007. Denn hier steht, wer anderen etwas gibt, der tue es ohne Hintergedanken. Und wer Barmherzigkeit übt, tue es heiter und fröhlich. Glück und Zufriedenheit haben wir eben gehört. Machen wir uns also bewusst, dass ausnahmslos jeder von uns etwas zu geben hat. Wenn es in unseren Augen auch klein sein mag, so bedeutet es für jemand anderen doch vielleicht die Welt. Wenn wir seit Jahren den Weg in die Versammlung der Kirche finden, aber vielleicht denken, dass wir mittlerweile eine andere oder größere Aufgabe innehaben sollten, ohne jetzt hochmütig zu werden, sondern wenn wir unsere Entwicklung klein ansehen, dann vergessen wir aber, was es für jemand anders bedeuten mag, der uns jeden Tag wieder da sieht, der weiß, dass wir Schwierigkeiten haben, jeden Samstag. Was es bedeutet, dass wir überhaupt da sind. Wir vergessen, dass es Geschwistern hilft, die mit uns sprechen, die etwas mit uns teilen dürfen oder die einfach ein offenes Ohr für uns haben oder umgekehrt. Kleine Aufgaben, nicht der Rede wert, weit gefehlt. Es ist aktive Liebe, die wir an den Tag legen. Und wenn das die Aufgabe ist, die uns derzeit zugewiesen ist, dann tun wir das aus ganzem Herzen, mit voller Kraft. Glauben wir niemals, dass wir für Gott oder unsere Geschwister in irgendeiner Art und Weise nutzlos sind. Niemand ist eine Insel. Und wie soll diese Liebe aussehen, die wir einander erweisen? Lesen wir also weiter in Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennendem Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, der gegenseitigen Nöte, die wir haben. Übt Gastfreundschaft. Das sind alles klare Anweisungen für das Verhalten untereinander. Und wenn wir dieses Verhalten in dieser Gesinnung praktizieren, dann stärkt das jedes Mitglied der Gemeinde. Es mag keine Aufgabe sein, die öffentliches Auftreten erfordert. Aber es ist notwendig und es ist wichtig für alle anderen. Das dürfen wir niemals vergessen. Denken wir wieder an die Metapher mit dem eigenen Leib. Der Großteil unseres Körpers, die wichtigen Organe, sind alle im Inneren. Und den vergleichsweise kleinen Rest bedecken wir eigentlich den ganzen Tag. Aber um wie viel schwerer wird das Leben, wenn einer unserer inneren Teile, ein Organ oder ein Muskel oder Gewebe, uns den Dienst versagt? Wie viel schwerer wird das Leben dann? Und das gilt umso mehr, und deswegen gilt umso mehr, dass wir nach außen in unsere Aufgaben erfüllen. Wohl wissend, dass uns als Christen zukommt, zu leiden und dennoch unseren Teil ohne Murren zu tun. Wissen Sie, warum ich mir bewusst bin, dass das keine leichte Aufgabe ist? Weil ich selbst immer wieder daran scheitere. Und ich könnte mich selbst jedes Mal über mich aufregen. Aber ich muss mich selbst und Sie müssen sich selbst und wir müssen uns wieder und wieder besinnen. 7-mal fallen, 8-mal aufstehen. Im Angesicht von Schwierigkeiten soll die Hoffnung, die wir haben, niemals verdeckt werden. Letztendlich müssen das die anderen Menschen auch sehen. Lesen wir also weiter in Römer 12, 14. Römer 12, 14, wo hier steht, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wir geben etwas von uns selbst auf, wenn wir so handeln. Aber wir tun das, um anderen zu dienen. Weiter in Vers 16. Seid eines Sinnes untereinander. Eines Sinnes untereinander. Wenn das linke Bein nach links laufen will und das rechte Bein nach rechts laufen will, dann leidet das Gesicht sozusagen. Trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch selbst nicht für klug. Wiederum macht Paulus deutlich, wie wichtig die Harmonie in der Gemeinschaft der Kirche ist und dass die Aufgaben, die uns von Gott zugewiesen werden, und das zu der Zeit, dass die Aufgaben uns von Gott zugewiesen werden und zu der Zeit, die Gott allein bestimmt. Aber wie gesagt, es gibt ja Wachstum. Aber bis dahin müssen wir uns auf das konzentrieren, was uns gegeben ist. In dem Beispiel war es Klugheit. Aber wir dürfen niemals vergessen, von wem uns das gegeben ist. Und dass wir es Gott, uns selbst und unseren Geschwistern schuldig sind, diese Fähigkeiten in ihren Dienst zu stellen. Und wenn wir weiterlesen, erkennen wir, wie wichtig unser Handeln auch Unbekehrten gegenüber ist. In Vers 17 lesen wir, vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Wie oft tut uns irgendjemand Unrecht? Auf der Arbeit, auf der Straße, im Einkaufsladen. Aber seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, sagt Gott. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, das gilt wieder für uns, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir alle Repräsentanten des kommenden Reiches Gottes sind. Sicher, die meisten Menschen um uns herum, auf der Arbeit, beim Einkaufen, im Straßenverkehr, im sonstigen Alltag, haben keine Ahnung, wer wir sind oder was wir sind. Aber ist es deswegen nicht wichtig, wie wir uns verhalten, wenn sich diese Menschen nicht eines Tages an uns erinnern? Im Reich Gottes? Im Millennium? Je nachdem, wie es läuft? Es ist wichtig. Es ist sogar eminent wichtig. Es ist von Gott von allergrößter Wichtigkeit, dass seine Berufenen heute gegenüber jedermann so handeln, wie es in seinem kommenden Reich letztendlich von allen Menschen erwartet wird. Und das ist ein Kampf. Keine Frage. Die Welt ist böse und wir müssen darin leben. Aber Gott verspricht uns, dass er uns nicht über unser Vermögen hinaus prüft. Und er sagt uns, dass wir aus diesen Prüfungen letztendlich, manchmal dauern Prüfungen relativ lange, aber letztendlich werden wir mit seiner Hilfe als Sieger daraus hervorgehen, indem wir sein Wort tun. Weiter in Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und durch Gottes Gabe des Heiligen Geistes in uns, symbolisiert auch durch das nahende Pfingstfest, ist es uns möglich, so zu handeln. Gehen wir einmal auf die scheinbar kleinen Dinge ein, die aber ein wichtiger Beitrag zu etwas Großem sind. Ein biblisches Wunder finden wir in der Speisung der 5000 Menschen. Ein gewaltiges Wunder, das jeder von uns kennt, aber ich würde meinen, das Detail, auf das wir jetzt eingehen, wird oftmals überlesen. Dieses Detail finden Sie im 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Schlagen Sie auf Johannes 6 und wir lesen die Verse erstmal 5 bis 9. Johannes 6, angefangen in Vers 5. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Haben wir das mitbekommen? Christus wusste genau, was er vorhatte und hat Philippus nach einem Weg gefragt, diese Speisung dieser offensichtlich großen Menschenmenge zu ermöglichen. Dieser betrachtet die Aufgabenstellung, ganz nüchtern, überschlägt die Ressourcen und sagt, das funktioniert nicht. Aber wir lesen, dass ein kleiner Junge einen Beitrag hat, den er bereitwillig ist zu geben. Und wenn wir uns die damalige Zeit vor Augen führen, dann war das für den kleinen Jungen sicherlich kein kleiner Beitrag, sondern es war alles, was er besaß. Womöglich hatten es ihm die Eltern als Proviant gegeben, die Bibel verrät uns das nicht. Aber für ihn war es alles, was er in diesem Moment geben konnte. Und er gab es, obwohl er natürlich sehen musste, da stehen 5000 Menschen. Und Andreas betrachtete auch diese Gabe noch sehr nüchtern und sagte, das ist zu wenig für diese ganze Volksmenge. Wie sollen die gespeist werden? Aber was macht jetzt Christus aus diesem kleinen Teil, den der kleine Junge bereit ist zu geben, der für ihn alles war? Weiter in Vers 10. Jesus aber sprach, lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Und wir lesen hier von Männern. Womöglich waren Frauen und Kinder auch noch dabei, waren es mehr wie 5000. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch vor den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken ein, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken. Die übrig blieben von denen, die gespeist wurden. Es blieb mehr übrig, als am Anfang da war, und alle waren satt. Der Kleine gab Christus alles, was er hatte. Er steuerte seinen Teil bei, obwohl es angesichts der gewaltigen Aufgabe, er hätte sich auch schämen können, das muss geradezu lächerlich gewirkt haben, vielleicht auch Andreas. Aber Christus machte aus diesem bescheidenen Mahl ein Festmahl für 5000 Menschen. Was denken wir, was Christus in der Lage ist, aus dem zu tun, was wir zu geben haben? Konzentrieren wir uns also auf unsere Gabe. Seien wir willens, alles und aus vollem Herzen für andere zu geben und freuen wir uns auf die Wunder, zu denen wir einen wichtigen Teil beitragen. auch wenn wir sie zunächst vielleicht nicht erkennen können. Kein Beitrag, der ohne Hintergedanken ist und mit einem fröhlichen, heiteren Gemüt gegeben wurde, ist gering zu schätzen. Denken wir an das Schärflein der Witwe. Schlagen wir auf Lukas 21, die Verse 1 bis 3. Lukas 21 beginnt in Vers 1, wo wir lesen: Er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten einlegten. Er aber sah auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein hinein. Und er sprach: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt, als mehr von ihrem Vermögen war, was sie beigetragen hat. Diese beiden Beispiele beziehen sich natürlich nicht auf Mitglieder der Kirche Gottes, das ist mir klar. Aber sie machen deutlich, wie entscheidend unsere Gesinnung und Bereitschaft ist, alles zu geben, was wir haben. Denn Gott sieht in unser Herz. Er kann durch uns hindurchschauen, durch die Oberfläche. Und nachdem klar ist, wie wichtig das Funktionieren des Einzelnen in der Rolle ist, die ihm von Gott zugedacht wurde, kehren wir zurück zu dem Leib, dessen Teil wir sind. Und ziehen mal kurz Bilanz. Der Leib benötigt alle Glieder, um makellos zu sein. Und auch wenn man ohne seinen kleinen Finger leben kann, so soll doch die Braut, die Kirche, am Ende makellos sein. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen Glieder ersetzt werden, wenn jemand die Kirche verlässt. Denn diese Leute waren, zumindest zu dem Zeitpunkt, nicht gewillt, ihre Aufgabe zu erfüllen. Aber Gott will, dass diese Aufgabe erfüllt wird. Wir müssen als Einheit funktionieren, so wie unser Leib. Und das gilt umso mehr angesichts dem, was vor uns liegt. Schlagen wir auf Matthäus 10, 21. Matthäus 10, Vers 21, im Übrigen alles aus der Luther 84 heute, außer ich sag's mal, wo hier steht: Es wird aber ein Bruder den anderen den Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und sie töten helfen. Wir werden auf Gott und aufeinander angewiesen sein, wenn unsere Umwelt von Satan aufgestachelt damit beginnt, uns zu hassen. Was bis heute passiert, ist noch gar nichts. Das Beschriebene muss sich nicht zwingend auf unsere Familien beziehen. Bedeutet, es muss nicht jedem genauso gehen. Und wenn, dann auch nicht in der beschriebenen Weise. Aber das sind Dinge, die passieren werden und es kann der Fall sein. Und spätestens dann wird deutlich, wo unsere wahre, unsere geistliche Familie sein soll. Schauen wir, wen Christus als seine Familie bezeichnete. Blättern Sie ein paar Seiten weiter, Matthäus 12 und die Verse 46 bis 50. Matthäus 12, 46 bis 50, fangen wir an, 46, wo steht: Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der sie ihm ansagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Die haben zu dem Zeitpunkt noch nicht mal an ihn geglaubt. Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen des Vaters tut im Himmel, der ist mein Bruder, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Hier schließt sich also der Kreis zu den Aussagen des Paulus in Römer 12. Aber es wird auch immer wieder in der Bibel betont: Um Teil dieser Familie zu sein, müssen wir das tun, was Gott von uns verlangt. Lassen Sie uns kurz, wie bereits angekündigt, über Abhängigkeiten sprechen. Goethe sagte mal: Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie wäre der möglich ohne Liebe? Wir alle stehen zueinander in wechselseitiger Abhängigkeit. Die Wissenschaft spricht von Symbiose, wenn zwei Wesen zueinander in einem einander zum Vorteil gereichenden Verhältnis stehen. Man könnte solche Symbiosen überall in der Natur beobachten und jede einzelne straft die Evolutionstheorie Lügen. Aber die Abhängigkeit der einzelnen Teile eines Leibes oder Lebewesens geht noch weit darüber hinaus. Wie zuvor gesagt, kann man mit Einschränkungen leben. Ein funktionierendes Auge, ein kaputtes Knie, physische Einschränkungen, psychische Probleme, die machen das Leben schwer, aber es ist möglich. Und vermutlich würde die Wissenschaft auch diese Anpassung als Evolution betiteln. Aber auf die Absurdität dieses Themas wurde und wird an anderer Stelle natürlich wieder eingegangen werden. Wie gesagt, es ist möglich, mit vielerlei Einschränkungen zu leben. Aber wir reden von Perfektion als ein Ziel, dem wir uns verschreiben müssen. Ein Ziel, das natürlich nur mit Gott erreichbar ist. Aber wir müssen unseren Teil tun und wir müssen unsere Aufgabe erfüllen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir Gott unter allen Umständen brauchen. Er braucht uns aber nur unter den Umständen, dass er uns gebrauchen kann, dass wir unsere Aufgaben erfüllen. Und das kann er nur, wenn wir ein gutes Werkzeug sind, das seine Aufgabe erfüllt. Jeder, der mal irgendwie im handwerklich tätig war, der weiß, es gibt nichts Schlimmeres als schlechtes Werkzeug. In der morgigen Predigt wird Herr Link umfassend auf die Aufgabe eingehen, die wir als Kirche erfüllen müssen. Aber die setzt sich natürlich aus vielen kleinen und großen Aufgaben zusammen, die jeder von einzelne von uns ausführen muss. Und somit kann man sagen, dass Gott in gewisser Weise davon abhängig ist, dass die Kirche funktioniert und ihren Teil tut. Aber er wird eben auch dafür sorgen, dass das geschieht. Und er wird seine Kirche ertüchtigen, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Noch einmal gesagt, daher lesen wir es in der Bibel immer wieder. Und wir haben es auch selbst schon erlebt, dass Menschen ersetzt werden, die den Weg verlassen, den Weg des Dienstes. Denken wir an Demas, einst ein wichtiger Mitarbeiter des Paulus, zweimal persönlich in seinen Briefen genannt. Aber was lesen wir in 2. Timotheus 4,10? Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Uns muss klar sein, wie wichtig es ist, dass wir unsere individuellen Aufgaben mit Sorgfalt, mit Eifer und auf das bestmögliche Ergebnis ausgerichtet erfüllen. Denn wer leidet, wenn wir hinter unseren Aufgaben und unseren Möglichkeiten zurückbleiben? Nun, zunächst betrüben wir Gott. Denn er hat uns in seine Kirche eingesetzt, um seinen Plan zu erfüllen. Und das unter Mithilfe von uns ganz persönlich. Kein Zufall. Wer leidet noch? Natürlich wir selbst. Denn wir erfahren nicht den vollen Lohn, den Gott uns zugedacht hat. In 2. Johannes 1,8 lesen wir in der Mengebibel: Gebt Acht auf euch selbst, dass ihr nicht das verliert, was ihr durch eure Arbeit bereits erreicht habt, sondern vollen Lohn empfangt. Und wie kommen wir zu diesem Lohn? Nun, indem wir Frucht bringen, wie es uns zugedacht ist. Schlagen Sie auf Matthäus 13 und wir lesen Vers 23. Matthäus 13, Vers 23. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach und der dritte 30-fach. Wir sehen also, dass wir auch unsere Geschwister betrüben, wenn wir unsere Aufgabe nicht annehmen und wenn wir sie nicht mit vollem Einsatz und voller Kraft erfüllen. Denn auch sie sind von der besten Version abhängig, die wir selbst sein können. Von der Version, die so viel Frucht bringt wie möglich. Und diese Frucht sollten wir nicht nur im Äußeren suchen, wie etwa hier sprechen zu dürfen, zu übersetzen, Gesangsleitung, Musik, das sind alles nötige und wichtige Sachen. Aber wir sollten sie auch im Inneren suchen, im Gespräch mit den Geschwistern, im einfach Dasein. Manchmal braucht man einfach jemanden, der zuhört. Im Helfen bei der Organisation von Kirchenaktivitäten. Und nicht zuletzt im Ermutigen anderer, auch wenn nicht immer direktes Feedback kommt. Aber Gott sieht in unser Herz. Und wenn sich die Möglichkeit für uns bietet, Gutes zu tun, dann ergreifen wir sie. Nun, der Leib symbolisiert, wie gesagt, noch die Hierarchie in der Kirche. Der Vergleich lässt sich noch weiterführen. Christus ist das Haupt. Die Predigerschaft bildet das Rückgrat. Der in uns wohnende Heilige Geist könnte mit den Signalen verglichen werden, die durch die Nervenbahnen rasen und die Kommunikation steuern und leiten. Ebenso, wie wir uns leiten lassen müssen. Und wir als Mitglieder bilden den Rest des Leibes. Als einzelne Glieder oder als Zellen. Vielleicht sind wir klein. Vielleicht fühlen wir uns unbedeutend. Aber wir müssen uns unsere Bedeutung für den Rest des Leibes bewusst werden. Wie schmerzhaft ist es? Schon mal gefragt. Wie schmerzhaft ist es, wenn wir krank werden und einen Teil unserer Körperfunktionen einbüßen? Ebenso schmerzt es Christus, wenn einer von uns verloren geht. Und es betrübt ihn, wenn wir aus falschen Gründen hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben, denn er will das Beste für uns. Auf der anderen Seite, wie groß ist die Freude, wenn man wieder gesund wird, wenn man Heilung erfährt. Das Bein ist nicht mehr im Gips. Man sieht wieder, die Klappe ist weg. Nun, ebenso groß ist die Freude bei Christus, wenn eines seiner Schafe auf den rechten Weg zurückkehrt. Oder wenn ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter, wir kennen das Gleichnis, wieder auf den Weg zurückkommt. Zurück in den Schoß der Gemeinde sozusagen. Und natürlich auch, wenn ein Teil des Leibes, der vielleicht eine Zeit eingeschränkt war, vielleicht den Geist gedämpft, wie es heißt. Aber wenn dieser Teil wieder seine volle Funktion erlangt, man lahmt nicht mehr, man kann wieder laufen. Also Geschwister, schränken wir uns nicht selbst ein. Wenn wir uns klein vorkommen, dann ist auch unser Glaube zu klein, dass wir heilen und wachsen können. Denken wir an den Anfang des Lebens, an den Anfang unserer Berufung. Es beginnt alles, biologisch gesehen, mit der Vereinigung zu einer einzigen befruchteten Zelle. Wissen Sie, wie diese ersten Zellen heißen? Das finde ich interessant. Die nennen sich omnipotente Zellen. Es sind sogenannte auch Stammzellen, die die Fähigkeiten haben, sich in alle Zelltypen eines Organismus, Leberzellen, Gehirnzellen, auszudifferenzieren oder und letztendlich sich zu einem kompletten lebensfähigen Organismus zu entwickeln. Und interessant daran finde ich, dass omnipotent allmächtig bedeutet. Wer ist allmächtig? Gott. Gott ist omnipotent. Wir starten als eine omnipotente Zelle. Was ist unser Potenzial? Gott zu werden. Wir alle haben das Potenzial, im Leib der Kirche alles zu werden, das in dem Spektrum liegt, was Gott für uns vorgesehen hat. Also konzentrieren wir uns darauf, vertrauen wir Gott in seinem Umgang mit uns und dienen wir einander. Hier noch einmal ein paar Punkte, die jeder von uns hinterfragen sollte, denn sie betreffen nicht nur uns, sondern auch andere. Dienen wir zuerst Gott und anderen, bevor wir uns selbst dienen? Schöpfen wir unsere Möglichkeiten aus oder bleiben wir dahinter zurück? Werden wir unserer Vorbildfunktion gerecht? Nutzen wir unsere Zeit und Ressourcen für die Kirche und Geschwister oder ausschließlich für uns selbst? Das bedeutet nicht, dass man soll sich ja auch selbst lieben, das ist keine Frage, aber das Verhältnis muss stimmen. Kann man sich auf uns verlassen oder sind wir unzuverlässig? Leiden wir mit anderen oder ergeben wir uns nur im Selbstmitleid? Bevorzugen wir Geschwister in einer Weise, die andere zurücksetzt? Nun, ich möchte dir was zu sagen. Es gibt immer Menschen, die einem näher sind. Und das ist absolut in Ordnung. Der Zugang zu gewissen Menschen fällt einem manchmal einfach leichter. Das ist kein Problem. Das ist für jeden individuell. Die meisten von Ihnen wissen, dass mein bester Freund hier auch ist. Und wir wurden schon Zwillinge genannt. Aber wissen Sie, es gibt dann noch ein paar andere Geschwister, die mir sehr nah sind. Und ich betrachte das als ein Privileg, als einen großen Segen. Von Christus lesen wir, dass er den Johannes besonders lieb hatte. Können Sie sich notieren, wir lesen davon oder Sie lesen später davon in Johannes 20,2. In Johannes 21,17 und in Johannes 21,20. Aber glauben wir ernsthaft, dass er deswegen irgendeinen seiner Jünger nicht ausreichend liebte? Das Entscheidende ist, dass man andere deswegen nicht zurücksetzen darf. Wann immer einer unserer Geschwister uns braucht, dann müssen wir für ihn da sein. Und dazu gehört natürlich auch Eigeninitiative. Wenn man etwas braucht, muss man danach fragen. Das heißt, es sind zwei Seiten beteiligt. Dienen und sich dienen lassen. Füße waschen, Füße gewaschen bekommen. Also versuchen wir mal, auf jemanden zuzugehen, mit dem wir bisher vielleicht weniger zu tun hatten. Und wir werden dabei positiv überrascht werden. Vielleicht brauchst du zwei Versuche, vielleicht drei. Wir dürfen auch da nicht aufgeben. Als letzte Bibelstelle lesen wir gemeinsam 1. Johannes 1 und die Verse 1 bis 4. In meiner Lutherbibel steht hier als Überschrift die Grundlage christlicher Gemeinschaft. Und wir lesen, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, von Wort des Lebens. Und das gilt für uns in einer Art und Weise, weil wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Jeder von uns hat Wunder gesehen. Jeder von uns hat gesehen, wie andere Leute sich entwickeln. Weiter in Vers 2, und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Weiter in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Klare Worte, fasst vieles zusammen. Nun zum Abschluss möchte ich nochmal auf dieses Gedicht vom Anfang zurückkommen. Ich bin sicherlich kein großer Dichter, ich kann Ihnen das aber nicht ersparen, denn ich habe es ein bisschen umgedichtet, um es halt mit dem zu harmonisieren, was wir heute anhand der Bibel besprochen haben. Keiner von euch steht für sich allein. Jeder Christ ist ein wichtiges Stück der Kirche, ein Teil des Leibes Christi. Wenn einer von euch vom Weg abkommt, dann leidet die Gemeinschaft, die Kirche wird weniger. Ob ihr einander kaum kennt oder beste Freunde seid oder ob ihr gar selbst abfallt. Jedes Christenabfall ist mein Verlust, denn ich bin der Erschaffer der Menschheit, sagt Gott. Darum verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt, sondern gib Acht, dass du es nicht bist. Niemand ist eine Insel.